Pflegeberatung hörbar, ein Podcast des Märkischen Kreises.
Mein Name ist Julia Biedendorf und ich bin eine von 6 Pflegeberaterinnen aus dem Märkischen Kreis. In diesem Podcast möchten wir Sie mitnehmen und Ihnen einen Einblick in unseren Alltag geben. So möchten wir die Pflegeberatung für Sie hörbar machen. Wir sind natürlich auch auf vielen Wegen persönlich für Sie erreichbar. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite des Märkischen Kreises. Den Podcast finden Sie zusätzlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen mit regelmäßig neuen Folgen.
Schön, dass wir wieder zusammen sind. Petra, Sigrid, gibt's was Besonderes bei euch? Was ist passiert?
Hallo Angela, also bei mir ist im Moment nichts Besonderes passiert. Wie ist es bei dir, Sigrid?
Ja, hallo ihr zwei. Ich würde euch gerne mal eine Geschichte über einen Hausbesuch erzählen, den ich in der vergangenen Woche gemacht habe. Und zwar war es so, dass mich die Gemeindeschwester der Stadt angesprochen hat. Das ist halt die Dame, die sich für die evangelische Kirche um ja die älteren Herrschaften kümmert und hatte da eine Besucherin in der Frauenhilfe, wo sich herausstellte, dass sie doch kognitiv wohl relativ nachgelassen hat. Sie lebt alleine, hat also keinen Ehemann, der ist wohl vor einigen Jahren schon verstorben, hat zwar eine Tochter, zu der aber kein Kontakt besteht. Ja, die Gemeindeschwester hat mich einfach gebeten, dort doch einfach mal einen Besuch zu machen, hat mir auch die Telefonnummer gegeben. Und ich habe dann mehrfach versucht, dort anzurufen und einen Termin abzusprechen mit der Betroffenen. Aber das war schon sehr schwierig, sie überhaupt zu erreichen. Irgendwann haben wir es dann doch geschafft, uns zu verabreden. Und ich bin dann dorthin gegangen und wurde sehr freundlich begrüßt. Die Dame freute sich sehr, dass sie mal endlich wieder Besuch bekam, weil sie ja sehr viel alleine ist, wie sie mir sagte. Und halt auch nicht mehr so viele Menschen zu ihr kommen, um sie zu besuchen. Das Einzige, was sie halt hat, das ist die Kirchengemeinde, dass sie regelmäßig zur Frauenhilfe geht und auch zu einem sogenannten Mütterkreis, der wohl damals aus irgendeiner, ja, sowas wie einer Krabbelgruppe entstanden ist und wo die Mütter sich jetzt heute mit über 80 auch immer noch treffen. Ja, aber ansonsten lebt sie halt alleine in ihrer Wohnung, wohnt auch im ersten Stock. Um zur Haustür zu gelangen, muss sie schon, ich glaube, ich habe sie nicht gezählt, aber ich schätze mal 15 Stufen mindestens runtergehen, um dann wiederum 15 Stufen hochzugehen, bis sie dann in ihrer Wohnung angekommen ist. Ich glaube, im Moment ist es für sie kein Problem, weil sie macht einen sehr aktiven, beweglichen Eindruck so, ist auch recht schlank und auch sehr mitteilsam eigentlich. Ja, sie hat mir dann viel erzählt über ihr Leben, dass sie halt mit ihrem Mann dort zusammengelebt hat, dass der jetzt aber seit, ich glaube, sie sagte 9 Jahren, verstorben ist, dass sie danach viel Kontakt auch mit dem Enkel hatte, der aber leider dramatischerweise auch mit noch, so wie ich es verstanden habe, keine 40 Jahre verstorben ist, ganz akut. Wahrscheinlich war es ein Herzversagen, so wie sie das beschrieben hat. Und das war halt so ihre große Stütze und die fiel dann jetzt auch weg vor eben, wie gesagt, wahrscheinlich 2 Jahren, so wie ich das recherchiert habe. Und sie hat wirklich mehrfach deutlich gesagt, dass sie sehr einsam ist, ne? Und dass sie sich einfach wünscht, sie möchte gerne mehr Kontakt haben, mehr Besuch. Sie wird gerne öfter rausgehen, wo sie aber dann auch nicht genau weiß, wohin. Sie geht also regelmäßig auf den Wochenmarkt und eben, wie gesagt, zu ihrer Frauenhilfe und zu dem Mütterkreis. Aber das ist es dann auch. Ja, sie wollte mich bedienen von hinten bis vorne, hat mir alle möglichen Dinge angeboten, was ich denn noch essen könnte und so weiter. In dem Zusammenhang habe ich sie dann gefragt, was sie denn so mittags macht, ob sie noch kocht oder wie sie sich ihre Mittagsmahlzeit zubereitet. Und sie hat mir dann beschrieben, dass sie bei Bofrost einkaufen geht. Die kommen ja dann direkt da vor die Tür gefahren und dann sucht sie sich ihre Fertigmahlzeiten aus, die sie dann in einem Kochtopf erhitzt, weil sie keine Mikrowelle hat. Das wäre aber kein Problem und das schafft sie alles so. Dann haben wir so verabredet, dass wir einfach mal schauen könnten, ob es vielleicht möglich wäre, einen Pflegegrad zu beantragen, weil ich dann im Gespräch doch gemerkt habe, dass da kognitive Einschränkungen sind, weil sie mir diese Geschichten über ihre Aktivitäten, die sie noch hat und auch die Geschichte mit dem Enkel, wie der verstorben ist und auch die Geschichte mit ihrem Ehemann in diesen, ich schätze mal, 30 Minuten mindestens 5-mal erzählt hat und wusste das dann aber nicht mehr, dass sie es mir schon erzählt hatte, hat aber tatsächlich auch selber festgestellt, dass irgendwas nicht stimmt, weil sie fragte mich dann zwischendurch, bin ich ein bisschen plemplem hier oben? Ja, also sie hat schon gespürt, dass da irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Letztendlich habe ich dann überlegt, dass man da tatsächlich eigentlich erstmal schauen müsste, einen Pflegegrad zu beantragen, damit man ja auch eine finanzielle Grundlage hat, um dort Hilfen auf den Weg zu bringen. Das haben wir dann so verabredet. Und ja, bei der Verabschiedung habe ich dann zufälligerweise einen Zettel, den sie sorgsam in eine Folie eingepackt hatte, auf ihrer Garderobe stehen sehen und habe dann erkannt, dass du, Petra, dort schon mal einen Hausbesuch gemacht hattest. Dann hat mich die Dame auch ins Wohnzimmer gebeten, hat gesagt, ja, ich habe das auch alles hier zusammengelegt und zeigte mir einen Ordner, wo verschiedenste Briefe auch vom Amtsgericht drin waren, wo es um Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung ging. Dann fand ich darin das Gutachten des medizinischen Dienstes, wo sich feststellte, sie hat den Pflegegrad 2 tatsächlich schon bekommen. Und da war ich dann natürlich zum einen super erstaunt, ja, weil die Dame das tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und zum anderen natürlich auch erfreut, weil ich dachte, oh super, da ist schon was auf den Weg gebracht worden. Du musst nicht bei Null anfangen. Petra, erinnerst du dich an diesen Besuch bei der Dame?
Ja, also Sigrid, ich habe gerade die ganze Zeit, als du die Situation der Dame geschildert hast, habe ich schon gedacht, das muss diese betreffende Dame sein, bei der ich war, als ich noch in deiner Kommune unterwegs war. Und ja, ich finde im Grunde die ganze Situation, so wie du sie beschrieben hast, finde ich komplett wieder, diese Freundlichkeit, diese Fassade, die diese Dame aufrecht erhält, trotz einer offensichtlich doch schon weit fortgeschrittenen Demenzerkrankung, wobei die Diagnose zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht vorlag, weil die Dame ja jegliche Arztbesuche auch nach Möglichkeit vermeidet, ne? Also sie hat sich tatsächlich, das ist ja auch typisch in Demenzerkrankungen, sie hat sich Strukturen geschaffen, Wege geschaffen, Rituale, dass sie so ihren Alltag einigermaßen aufrecht erhält. Und doch immer wieder stößt sie an Grenzen und merkt selber, da stimmt etwas nicht. Und bei mir war es damals auch so, das ist ja jetzt schon einige Zeit her, dass ich quasi auch über die Gemeindeschwester der Stadt informiert wurde und dann den sozialpsychiatrischen Dienst auch dann direkt mit eingeschaltet habe. Ich habe mehrere Hausbesuche bei der Dame durchgeführt und dann diese Dinge auf den Weg gebracht erstmal.
Petra, ich finde das total spannend, wenn ich euch zuhöre. Für mich stellt sich aber nochmal die Frage, ich finde diese Gemeindeschwester hochinteressant, dass es Menschen gibt, die so hellhörig sind. Dass es dann Menschen gibt, der alleine lebt, aber kognitiv so auffällig ist und in seiner Demenz lebt. Welche Symptome kann ein außenstehender Mensch für sich festmachen, um vielleicht da auch aktiv in der Gesellschaft einen Blick auf den Menschen rechts und links zu nehmen? Habt ihr da irgendwelche Tipps, dass man einfach diese Vereinsamung aus dem Weg gehen kann?
Also die Symptome sind tatsächlich ja oft sehr versteckt. Hier war es nicht nur die Gemeindeschwester, die das wahrgenommen hat, sondern im Grunde waren auch Nachbarn beteiligt, die sich gemeldet haben, die quasi gemerkt haben, dass die Dame manchmal ziellos auf der Straße hin und her lief, dass sie einkaufen fahren wollte. Sie fährt also immer mit dem Bus einkaufen, obwohl Sonntag war beispielsweise. Also es waren viele Kleinigkeiten, die da zum Tragen kamen. Und ausschlaggebend war für das Hinzurufen, also dass ich dazugezogen wurde, da war ausschlaggebend tatsächlich, dass die Dame gestürzt war. Und zwar diese steile Treppe hinunter, die du eben beschrieben hast, Sigrid. Also von der Straße, das Haus ist in Hanglage gebaut, von der Straße herunter geht es wirklich eine ganz steile Treppe hinunter. Sie war gestürzt, hat auch stark geblutet, ist dann aber in die Wohnung gegangen. Die Nachbarn haben das gemerkt und die haben dann eine weitere Bekannte hinzugezogen. Und die Dame konnte der Bekannten einfach nicht sagen, woher diese Verletzung kam. Ach, da habe ich mich gestoßen. So in dem Sinne, sie wusste es einfach nicht mehr. Das Kurzzeitgedächtnis. Also das ist eines der Symptome bei Menschen mit einer Demenzerkrankung, dass das Kurzzeitgedächtnis ganz schnell verloren geht. Dass Dinge, die vor einer halben Stunde besprochen wurden, dass beispielsweise vor einer halben Stunde gesagt wurde, nein, heute kannst du nicht einkaufen fahren, es ist Sonntag, dass das auf einmal schon wieder weg ist. Ach, ich muss ja einkaufen. Ne? Ja, manchmal ist es auch so eine Rastlosigkeit. Also diese Dame hat auch quasi eine innere Rastlosigkeit. Sie ist quasi immer in Aktion, ja, hat immer etwas vor. Also in der Pflege werden solche Menschen mit Demenz oft auch als Läufer bezeichnet, ja. Also vielleicht, was mir gerade noch so einfiel, als wir über diese Begutachtung des medizinischen Dienstes gesprochen haben, das ist bei Menschen mit Demenz natürlich auch oft problematisch, wenn keine Angehörigen da sind oder Bekannten, die dann diese Begutachtung begleiten. Und ich hatte tatsächlich in dieser Situation das Glück, den Termin der Begutachtung wusste ich zwar nicht, aber so ungefähr, es müsste dann irgendwann sein. Und ich hatte tatsächlich das Glück, dass die Gutachterin vom medizinischen Dienst mich am Tag nach der Begutachtung angerufen hat, weil auch sie diese Notizen auf dem Schrank im Flur gefunden hat mit meiner Telefonnummer und sie hat ganz viele Dinge hinterfragt. Und das war dann tatsächlich auch sehr gut und sehr wichtig. Die Gutachterin selber hat natürlich bemerkt, da ist eine Demenzerkrankung, aber in welchem Ausmaß, das ist oft schwierig festzustellen in dieser Begutachtungssituation, wenn ein Mensch mit Demenz solch eine Fassade hat, die Wohnung als solches tipptopp gepflegt, die Dame selber auch gut gepflegt, in keinster Weise auffällig, ne? Und das sind ja Dinge, die auch bei der Begutachtung mit bewertet werden, ne?
Sie genau, das wollte ich auch gerade sagen. Diese Fassade, die sie im ersten Moment zeigt, die zeigt dir, sie ist völlig in Ordnung, sie kann sich super bewegen, ja. Die Wohnung ist super aufgeräumt und ordentlich alles sauber. Sie selber, die Frisur ist gut zurechtgemacht.
Sigrid? Petra, ich merke, wir fachsimpeln. Unsere Zuhörer fragen sich bestimmt, was meinen wir mit Fassade? Was bedeutet das?
Ja. Die Fassade ist halt das Bild, was dieser Mensch nach außen darstellt. Aber in Wirklichkeit, hinter diesem Bild, sieht es anders aus. Natürlich bist du in einer bestimmten Phase der Demenzerkrankung schon noch so drauf, dass du merkst, dass was nicht stimmt. Und du kannst es aber nicht zugeben, du möchtest es auch nicht zugeben. Wer sagt schon gerne selber von sich, oh, ich bin ziemlich vergesslich geworden, ich kann mir die Namen nicht mehr merken oder ich vergesse meine Termine. Das sagt man ja nicht von sich selber, sondern man versucht es zu überspielen und somit eben diese sogenannte Fassade darzustellen.
Also mir fällt da gerade was ein. Und zwar habe ich in einer Weiterbildung mal gehört, da hat eine Dozentin gesagt, die Fassade hält die Würde des betroffenen Menschen aufrecht. Nach außen wirkt alles in Ordnung und das funktioniert so lange, wie dieser Mensch sich in seinem vertrauten Bereich aufhält. Also da schafft es der Mensch mit Demenz, diese Strukturen beizubehalten möglichst. Und ja, das ist ja nichts Bewusstes, was sich da abspielt. Wenn dann beispielsweise ein Besucher kommt, der sieht, da ist ja alles in Ordnung. Diese Dame war sicherlich schon zeitlebens eine sehr ordentliche Frau, die Wert auf ihr Äußeres gelegt hat und die auch Wert darauf gelegt hat, dass die Wohnung ordentlich ist, ja. Und in der Demenzerkrankung kann man sich das dann so vorstellen, dass es immer schwierig wird, wenn neue Situationen eintreten. Oft ist es ja dadurch auch so, dass sich diese Menschen immer mehr zurückziehen und auch dann zusätzlich in eine Isolation noch geraten, ja. Denn die Menschen vermeiden es dann häufig, beispielsweise eine Geburtstagsfeier der Nachbarin zu besuchen, weil sie Sorge haben, dass da vielleicht auffallen könnte, dass etwas nicht stimmt. Oder sie gehen dann nur kurz dahin und haben dann einen Grund, auch schnell wieder zu gehen. Wie gesagt, das Ganze spielt sich aber unbewusst ab. Das ist nicht im Bewusstseinsbereich der Betroffenen. Also das ist schon ein ganz schwieriges Problem. Und Außenstehende sagen dann oft, Mensch, da ist doch gar nichts. Ne?
Okay, Sigrid, was mich auf jeden Fall nochmal interessieren würde, wie ist der Fall ausgegangen? Wir sind jetzt ja in das Thema der Demenz abgeschweift.
Es war ja so, dass ich dort in der Wohnung Schreiben vom Amtsgericht gefunden habe, beziehungsweise auch Schreiben von der Kollegin vom sozialpsychiatrischen Dienst. Und es lag aber keine Betreuerurkunde vor, sodass ich dann überlegt habe, wie gehe ich jetzt am besten vor, damit wir für diese Dame Hilfen auf den Weg bringen können oder ich diese Hilfen für sie auf den Weg bringen kann. Und habe dann Kontakt aufgenommen mit der Kollegin vom sozialpsychiatrischen Dienst. Und die war auch sofort im Thema und wusste Bescheid, worum es geht und sagte, ja, ich glaube, ich habe da gehört, da war ja die Anhörung mit dem Amtsrichter, ich habe gehört, es ist da schon jemand im Gespräch. Wahrscheinlich wird es Frau so und so werden als gesetzliche Betreuerin und die kannte ich auch aus anderen Fällen auch schon. Habe dann mit dieser Dame Kontakt aufgenommen und die sagte auch, ja, ich war zum Hausbesuch dort bei der Dame. Und ich werde das übernehmen, warte eigentlich nur noch auf meine Bestellungsurkunde. Und dann haben wir beide besprochen, welche Hilfen für die Dame jetzt aktuell sinnvoll wären. Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die man hier auf den Weg bringen kann. Und bei dieser Dame liegt tatsächlich der Schwerpunkt in der Betreuung und nicht in der pflegerischen Versorgung. Ja, und wir haben gesagt, das macht ganz viel Sinn, dass wir jemanden suchen, der auch in Person regelmäßig kommt, dass es nicht ein Dienst ist, wo ständig die Mitarbeiter wechseln, sondern das sollte ein Betreuungsdienst sein, der wirklich regelmäßig kommt, mit ihr Aktivitäten macht, einfach da ist, vielleicht auch ein bisschen Gedächtnistraining mal macht oder irgendwelche anderen Beschäftigungen zusammen mit ihr durchführt oder vielleicht auch mit ihr zusammen einkaufen fährt oder auch andere Termine vielleicht wahrnimmt, Arzttermine oder sowas, ja.
Okay, also ich höre heraus, es hat einen guten, runden Abschluss gegeben und die Dame ist gut versorgt.
So ist es. Eins wollte ich noch erzählen. Ganz zu Anfang des Gesprächs mit dieser Dame hatte ich so die Idee, ja, was können wir denn hier überhaupt machen? Weil erstmal sah ja alles gut aus. Und da fiel mir tatsächlich als erstes so ein Hausnotrufgerät ein. Das hatte ich der Dame da zu der Situation dann auch erklärt, wie so ein Gerät funktioniert und so weiter. Und im weiteren Verlauf, nachdem ich dann feststellte, ah, da sind kognitive Einschränkungen und das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, sprach ich das nochmal an. Und auch da war es so, dass sie sich daran schon gar nicht mehr erinnern konnte, dass ich ihr ausführlich beschrieben hatte, wie so ein Hausnotrufgerät funktioniert. Und ja, dazu wollte ich nur nochmal sagen, dass es tatsächlich wichtig ist, frühzeitig mit so einem Gerät anzufangen. Wenn die Demenz noch nicht weit fortgeschritten ist, wenn Menschen halt alleine leben, ist das ein gutes Hilfsmittel, um halt Hilfe herbeizuholen, wenn mal irgendwas passieren sollte in der Wohnung. Aber zu einem bestimmten Zeitpunkt macht es eben auch keinen Sinn mehr. Wenn jemand wirklich nicht mehr weiß, was mache ich denn jetzt mit diesem Knopf hier?
Da hilft dann kein Hausnotrufgerät mehr. Aber ich finde, das ist ein schönes Beispiel mit einem guten Ende. Und wenn Sie auch ähnliche Situationen haben oder denken, da könnte vielleicht eine Demenz gegebenenfalls vorliegen, rufen Sie ruhig an. Kein Anruf ist zu viel. Lieber einmal mehr anrufen. Wir hören Ihnen gerne zu und beraten Sie individuell.
Ja, also das war jetzt wirklich ganz toll. Ich freue mich gerade, Sigrid, dass wir uns heute hier getroffen haben. Ich muss leider jetzt auch schon weiter, aber für mich war es unheimlich schön zu wissen, dass ja diese Dame jetzt auch gut versorgt ist. Denn als wir die Kommunen gewechselt haben, da lief das ja alles noch. Da war das ja nur erst in die Wege geleitet.
Ja, ich freue mich auch, dass du da tatsächlich schon so viel auch auf den Weg gebracht hast und ich da im Prinzip auch gar nicht mehr so viel machen musste. Und ja, ich bin natürlich auch froh, dass die Frau jetzt wirklich auch gut versorgt und betreut ist.
Ja, super. Ja. So, dann tschüss ihr zwei.
Ja, tschüss.
Tschüss und schönen Gruß an Simone.
Das war Pflegeberatung hörbar, ein Podcast des Märkischen Kreises. Informationen zu den Inhalten und Themen der Pflegeberatung erhalten Sie auch auf der Homepage des Märkischen Kreises unter dem Stichwort Pflegeberatung. Das Pflegeinfotelefon erreichen Sie unter der Nummer 02352 966 4×7 oder Sie schreiben uns eine E-Mail an pflegeberatung@märkischer-kreis.de. Und diesen Podcast finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bis zur nächsten Folge.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.